Was waren das für Sommer? Könnt ihr euch erinnern? Angefangen mit dem sensationellen zweiten Platz bei der Tour de France 1996, dem überragenden Triumph 1997 und dann im Jahr 1998 dem Hungerast auf dem Galibier, wo Ulle dramatisch eingebrochen ist. Vielleicht erinnert ihr euch an die fantastischen Zweikämpfe mit Lance Armstrong in den Jahren danach. So einen wie diesen Jan Ullrich hat es noch nie gegeben und im deutschen Radsport schon gar nicht. Hier sehen wir Ulle, wie wir Fans ihn damals nannten, im dramatischen Zweikampf mit dem italienischen Rennradfahrer Marco Pantani. Man hat Pantani wegen seines charakteristischen Kopftuches auch den Pirat genannt. Und als bekennendem Radsportfan kommen mir natürlich bei dem Thema Sucht, süchtig, solche Namen wie die eben genannten in den Sinn. Drei große Namen waren das, denn das ging gar nicht gut weiter mit den dreien. Pantani ist am 14. Februar 2004 in einem Zimmer des Hotels Le Rose in Rimini tot aufgefunden worden. Die Gerichtsmediziner haben eine Überdosis Kokain als Todesursache ausgemacht. Pantani wird übrigens heute in Italien immer noch als ein Volksheld verehrt. Es wird jedes Jahr ein nationaler Feiertag ausgerufen. Es gibt einen eigenen Platz für den Mann mit einem Denkmal. Italien, das war ein Idol, dieser Mann. Stirbt wie ein Junkie in einem schmutzigen Hotelzimmer an einer Überdosis Kokain. Und die meisten von euch wissen auch, dass dem siebenmaligen Tourgewinner Lance Armstrong aufgrund von Dopingmissbrauch alle Siege aberkannt und er völlig suspendiert worden ist, raus aus dem Geschäft. Und die aktuellen Schlagzeilen zu Jan Ullrich sind dem einen oder anderen sicherlich auch bekannt. Alle drei, und nicht nur die, Opfer von Suchtmitteln, Drogenmissbrauch, leistungssteigernde Substanzen, einhergehend mit Betrug, Heimlichtuerei, Lügen. Da stellt sich auch die Frage, sind das nur Opfer oder waren das auch Täter? Und da merken wir, das Thema heute ist ein schwieriges Thema. Sucht ist eines der zentralen Themen dieses und des letzten Jahrhunderts. Wenn wir dagegen in der Bibel nach dem Begriff Sucht suchen, können wir lange suchen und werden nichts finden, selbst wenn wir vieles unversucht lassen. Aber wenn wir uns mit dem beschäftigen, was das Thema Sucht eigentlich bedeutet, wenn wir uns mit dem beschäftigen, was Menschen heute von Gott trennt, dann hat unser Thema süchtig zweifellos eine absolut zentrale Stellung. Und wir befinden uns ja jetzt im Teil 3 unserer Predigtreihe zu dieser Thematik. Wir haben dem Ganzen ein Begleitbuch zugrunde gelegt. Es gibt noch ein Exemplar am Büchertisch zu erwerben. Alle anderen müssen nachbestellt werden. Das heißt also, wenn jetzt jemand sich traut, während der Predigt hinzurennen, hat er's. Wenn es stimmt, dass laut Caritas Sucht die umgangssprachliche Bezeichnung für die Abhängigkeit von einer Substanz oder einem Verhalten ist, in der die betroffene Person keine Selbstkontrolle mehr hat. Wenn es stimmt, dass ein süchtiger Mensch unter dem Zwang steht, mit Hilfe von bestimmten Substanzen, zum Beispiel Alkohol, oder bestimmten Verhaltensweisen, Glücksspiele, Pornografie, oder Geräten, Smartphones, belastende Gefühle zu vermeiden. Wenn es stimmt, dass diesem Verlangen die Kräfte unseres Verstandes untergeordnet werden und damit die freie Entfaltung unserer Persönlichkeit und die sozialen Chancen eines Individuums beeinträchtigt werden. Wenn das stimmt, dann sind wir genau dort, wovon die Bibel spricht, wenn wir in ihr von Kontrollverlusterfahrungen lesen. Von einem ohnmächtigen Ausgeliefertsein an ein schädliches und teilweise als falsch durchschautes Handeln. Die Heilige Schrift beschreibt an vielen Stellen, dass Menschen nicht nur Sünde tun, sondern dass Sünde regelrecht Macht und Gewalt über sie gewinnt. Eine Macht, die die freie Entfaltung der Persönlichkeit behindert, der die sozialen Chancen eines Individuums beeinträchtigt. Und der Apostel Paulus hat in seiner bekannt provokanten Art Folgendes gesagt. Ich zitiere Römer 7, die Verse 14 bis 20. Ihr könnt mitlesen. Paulus schreibt: Das Gesetz ist also gut, weil es vom Geist Gottes kommt. Ich aber bin als Mensch wie in die Sklaverei verkauft und werde von der Sünde beherrscht. Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist, und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Ich weiß, dass mein Handeln falsch ist und gebe damit zu, dass das Gesetz gut ist. Aber ich kann mir selbst nicht helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Aber wenn ich tue, was ich nicht will, dann tue ich nicht ich es, sondern die Sünde in mir. Ein ganz schwieriges Thema. In den vorhergegangenen Predigten wurde ja einiges davon schon aufgezeigt. Ich empfehle das, mal auf der Homepage da nochmal anzuklicken. Man kann das nachhören. Wir haben ja auch so Begleitzettel, auch für heute, für weiteres Nachdenken, drüber arbeiten in kleinen Gruppen oder persönlich. Ich will hier nur so viel sagen. Im säkularen Bereich wird ja das Thema Sünde im Regelfall belächelt. Wer spricht denn schon davon? Das kannst du kaum in den Mund nehmen. Und Christen trauen sich doch in der Öffentlichkeit, dieses Wort praktisch nicht in den Mund zu nehmen. Ja, immer dieses moralisierende, saure Schlechtmachen von allem, was Spaß macht. Ne? Alles, was Spaß macht, ist entweder verboten oder es macht dick. Und die Christen sind natürlich wieder mal dagegen. Sünde. So sieht's aus. Wir trauen uns nicht. Selbst Pastoren in Predigten, merke ich immer mal wieder, müssen sich einen Ruck geben und sagen, ich nehme dieses Wort in den Mund. Ja? Das ist das eine. Und das andere ist, dass Christen in Gemeinden, Land auf und Land ab, an dieser Stelle von der anderen Seite vom Pferd gefallen sind. Denn Leute, die von Sünde, von Schuld betroffen waren, die dann erkannt, die dann offenbar wurde, ja, wo man, und schon allein das Wort ist verräterisch, die man in flagranti erwischt hat, bei was auch immer. Diese Leute wurden gebrandmarkt, die wurden verurteilt, man hat sie aus den Gemeinden rausgeschmissen, weil wir müssen ja das Böse von uns fernhalten. Leider ist das oft so gelaufen. Da müssen wir sehr, sehr selbstkritisch sein. Wir sprachen dann vom sogenannten gefallenen Mädchen, nicht wahr? Vom Sündenbock. Und haben damit eine moralische Kategorie mit eingebaut, die am Ziel dessen, wo wir eigentlich hin sollen, wer wir sind, völlig vorbeiging. Denn in beiden Fällen sind wir zu kurz gesprungen, in der säkularen wie in der christlichen Welt. Ob wir an Gott glauben oder nicht, spielt ja zunächst mal überhaupt gar keine Rolle. Ist völlig egal. Denn, und das müsst ihr bestätigen, kein Gesetz der Welt kann es mit der Macht des Gesetzes der Sünde auf sich nehmen. Es gibt so viele gute Regeln in dieser Welt und wir können nicht darauf verzichten. Aber das Gesetz der Sünde ist noch mal stärker. Das Gesetz, das das Gute regeln und kanalisieren soll, das entzündet das, was letztlich zerstört. Und es gibt keinen guten Willen und keine Anstrengung, dass wir dieser Macht entgegenstehen können. Das merkt ihr ja schon, ne? Du sagst deinem Kind, das darfst du nicht. Und was macht das Kind? Genau das. Ja, es gibt ein gewisses Alter in unserem Heranwachsen, da ist es völlig normal, dass genau das, was verboten ist, auf jeden Fall gemacht wird. Und das setzt sich eigentlich durch. Ich weiß von einer Verkehrsregelung, da war eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 Stundenkilometer im Kreuzungsbereich, große, breite, schnelle Straße mit Blitzanlage. Da wurde sozusagen fast alles geblitzt worden, weil die da alle schneller als 80 gefahren sind. Weil jeder hat gesagt, ich sehe doch, was kommt. Ja, 80, ich lache mich ja schlapp. Und dann hat die Kommune praktisch unglaublich viel Geld verdient, ja, weil praktisch jeder geblitzt worden ist. Und dann hat ein Anwalt gesagt, damit wird eine ganze Bevölkerung kriminalisiert. Und es war tatsächlich so, dass der durchgekommen ist und die Behörde musste das 80 Kilometer Begrenzungsschild wegmachen. Und dann durften die da weiter durchbrechen wie die Blöden. Das heißt, das Gute, es ist sinnvoll, im Kreuzungsbereich nicht zu schnell zu fahren, wurde weggeschafft, weil es einfach nicht möglich war, weil die Allgemeinheit sich darüber einfach hinweggesetzt hat. Paulus hat das mal so formuliert, Römer 7, denn die Sünde benutzt das Gebot, um mich zu täuschen und zu töten. Das ist viel stärker. Wir glauben, frei zu sein und überschreiten dabei Regeln, die grundsätzlich gut sind. Ich will nicht über die völlig sinnlosen Geschwindigkeitsbegrenzungen, über die ich mich ständig ärgere, sprechen. Ich habe auch einen schweren rechten Fuß. Aber ihr merkt schon, wir verharmlosen das Thema und merken gar nicht, dass uns diese Thematik auf die eine oder andere Weise sehr wohl im Griff haben kann. Paulus hat festgestellt, als unerlöste Menschen, das ist mir wichtig, nur so kann man diesen Römerbrieftext verstehen, als unerlöste Menschen stehen wir unter einer inneren Verpflichtung und Forderung, die können wir nicht einfach beseitigen. Da ist man quasi wie gefangen drum. Und die Folgerung aus diesem Absatz der Bibel können wir jeden Tag real nachvollziehen. Wenn wir glauben, wir könnten das, was wir als böse in dieser Welt oder schlecht oder schädlich oder zerstörerisch bezeichnen, wenn wir glauben, wir könnten dieses Böse mit Regeln und Sanktionen in den Griff bekommen, dann merken wir oft, wir verschlimmern es dadurch nur noch. Auch um im vorhin erwähnten Beispiel zu bleiben, es hat sich durch ganz massive, starke Dopingkontrollen im Radsport unglaublich viel zum Positiven gewendet. Da sind wir Fans sehr glücklich darüber. Das Grundproblem besteht weiterhin. Und zwar nicht nur im Radsport. Und auch sonst in allen anderen Bereichen. Du kannst so viel regeln, wie du willst. Das Problem löst du damit nicht. Denn bei diesem Thema süchtig, dass da etwas über uns Macht gewinnt, geht es um weit mehr als um irgendwelche Substanzen. Wir Menschen, wir können ja nach allem Möglichen süchtig sein. Das müssen ja gar keine praktischen Sachen sein. Das kann Glücksspielen, das kann Einkaufen, das kann Sex, das kann Beziehung, Einfluss, Bestätigung. Ich will wichtig sein, ich will geliebt werden. All das kann Menschen in ein Suchtverhalten bringen. Und sie merken es am Anfang gar nicht. Und unsere moderne Gesellschaft fördert ein solches Verhalten ja geradezu. Wir brauchen immer mehr von allem. Sucht ist quasi eine Chiffre für das Verhältnis der Maßlosigkeit unserer heutigen Situation. Eine soziale Marktwirtschaft, die ja mal so angefangen hat, übrigens von Christen ins Leben gerufen, Raiffeisen, solche Leute, auf die hat man sich dann gestützt. Was daraus geworden ist in manchen Bereichen, das wisst ihr selbst. Ein Chiffre für das Verhältnis der Maßlosigkeit. Und jetzt hat dieser Autor Thorsten Dietz, dieses Buches, das wir empfehlen, ein sehr beeindruckendes, bekanntes Beispiel mal aufgezeigt, anhand dessen wir ein bisschen mehr nachvollziehen können, so wie so ein Bild, wie das so ist mit dem Thema süchtig sein. Ein gläubiger Christ und Literaturwissenschaftler G.R. Tolkien hat ein modernes Märchen verfasst. Ihr kennt das unter dem Namen Herr der Ringe, wurde ja auch so verfilmt, spektakulär. Und darin sind christliche Motive unübersehbar. Da wird von Sündenfall, da wird von Erlösung, da wird von der Bedeutung der Gemeinschaft, von Auferstehung gesprochen. Und ich will das nur kurz skizzieren. Es geht hier um einen Ring, einen ganz besonderen Ring mit großer zerstörerischer Kraft. Niemand, der diesen Ring hat, kann ihn behalten. Niemand kann ihn besitzen. Im Gegenteil, der Ring, der nimmt nicht nur, oder der gibt nicht nur, sondern der nimmt vor allem. Er saugt jedes andere Interesse aus seinem Besitzer heraus, lässt ihn mehr und mehr zu einer anderen Person werden. Und da gibt es diesen Hobbit Smeagol. Der macht das deutlich. Um diesen Ring zu besitzen, tötet er seinen Freund, mit dem er eine Angelpartie hat. Seinen besten Freund. Und das Versprechen auf Leben, das dieser Ring ihm gibt, wird zu einer unwiderstehlichen Droge. Und Stück für Stück verfällt dieser Smeagol, dieser Sucht diesem Ring und wird zu einem unglaublich abschreckenden Wesen namens Gollum. Übrigens zeigen wir dieses Bild nicht in unserer Baby Lounge. Und an diesem Beispiel kann man sehen, plakativ sehen, das ist eine erfundene Geschichte, die es aber unglaublich gut ausarbeitet, was Sucht, was süchtig sein aus einem Menschen macht. Da sehen wir Sucht als eine Art von Bindungsverhalten, das mehr und mehr das ganze Leben unter Beschlag nimmt. Da wird alles andere nebensächlich. Da merken wir selbst nicht, auf was wir uns eingelassen haben, was uns da im Griff hat. Und in dem Maß, wie der Kontakt mit dem Suchtmittel gepflegt wird, da geht es den Betroffenen erstmal gut. Aber eine Trennung ist ungeheuer schmerzhaft. Ich habe mich mal als Jugendlicher, als ich im Krankenhaus gewundert, warum mein Bettnachbar jeden Tag unterm Bett einen ganzen Kasten Bier gekriegt hat. Und ich durfte nur Wasser trinken. Und dann habe ich mir sagen lassen, dass dieser Mann ein abhängiger Alkoholiker ist und dass die Ärzte mit ihm nicht arbeiten können, wenn der seinen Pegel nicht hat. Hätte man diesem Mann diese Kiste Bier nicht unters Bett gestellt, wäre der ausgerastet. Wenn man einem Süchtigen das nimmt, wonach er süchtig ist, hat das fatale Konsequenzen. Es geht ihm nur gut, scheinbar gut, wenn er Kontakt hat. Aber ein solches Suchtverhalten führt letztlich in eine Isolation, in eine Unfreiheit. Und dieses Wesen Gollum ist ein perfektes Abbild dessen, wohin Sucht, süchtig sein, einen Menschen führen kann. Und wir könnten deswegen zusammenfassend an dieser Stelle Folgendes sagen: Sucht verändert, verwandelt und zerstört. Sie löst das auf, was Menschen mehr als alles andere benötigen, nämlich Vertrauensbeziehungen. Und ich habe schon genügend alkoholkranke Menschen begleitet, um erlebt zu haben, wie familiäre Strukturen, wie Arbeitsplätze zerstört worden sind, weil das Vertrauen auf immer neue Versprechungen, auf immer neue Gelöbnisse des Besserns niemals eingehalten wurden. Und wie Menschen im Umfeld eines Süchtigen immer tiefer mit hineingerieten in dieses Problem. Sucht verändert, verwandelt und zerstört. Sie löst das auf, was Menschen mehr als alles andere benötigen: Vertrauensbeziehungen. Und in dem Film wird das ja auch sehr deutlich. Einer der drei Filme hat ja den Titel, ne? Die Gefährtin. Und es funktioniert nur, wenn du dich einander auf dich einander einlassen kannst, wenn du miteinander im Vertrauen unterwegs bist. Und jetzt wäre es mal dran, dass wir uns hier überlegen, in welcher Art und Weise, wo könnte dieses Thema uns persönlich betreffen? Wo gibt es ein solches Bindungsverhalten auch bei uns selbst? Weniger krass, weniger auffällig natürlich. Keiner von euch hockt hier rum wie Gollum. Aber das Schlimme an der Thema Sucht ist ja, dass das ganz unscheinbar und oftmals in auch guten Zusammenhängen beginnt, gar nicht sichtbar ist. Das möchte ich jetzt im Einzelnen hier nicht vertiefen, das würde den Rahmen sprengen. Aber vielleicht mal drüber nachdenken, persönlich im Hauskreis. Wir haben ja Material auf der Homepage, anhand dem man sich die Fragen weiterstellen kann. Wo fängt das ganz unscheinbar und harmlos an? Oder wo muss es bereits versteckt werden und läuft vielleicht schon seit längerem so undercover mit? Wo sind wir als Kinder Gottes, also als Kinder des Lichts, keine Gefährten mehr, die voreinander offenbar werden können? Wo hat es schon angefangen, dass vertrauensvolle Beziehungen schwierig werden, sie auf jeden Fall behindern oder vielleicht schon zerstört haben? Es ist die Frage. Manches ist ganz unscheinbar und ganz harmlos. Ich will das mal an einem ganz doofen Beispiel deutlich machen. Ihr könnt mich dafür gerne kreuzigen. Ich erlebe, dass wir hier während des Gottesdienstes zum Beispiel gerne mit Handys sitzen. Und ich mache das auch, ich habe da meine Bibel drauf. Und jetzt als predigender Pastor sage ich immer, ja klar, die gucken alle den Text nach auf der Bibel. Wenn ich aber da sitze und meinen Kollegen zuhöre und dann ein bisschen rumschaue, dann sehe ich Facebook, Instagram, WhatsApp, läuft so durch während des Gottesdienstes. Könnt ihr machen, ist euer Thema. Ich will nur mal sensibilisieren. Nichts gegen den Gebrauch von Smartphones und dergleichen mehr. Aber es ist auch schon ein gesellschaftliches Thema. Ich will euch nur mal fragen, als Menschen, die hier sind, um Gott zu begegnen. Schafft ihr es, eine Stunde lang dieses Device mal aus der Hand zu legen und zu sagen, jetzt bin ich hier und begegne Gott? Oder müsst ihr auch während dieser Zeit mit dem Ding rummachen? Und wenn ihr feststellt, es fällt euch schwer, dann will ich mal so sagen, dann habt ihr schon ein Problem. Dann gibt es schon etwas, was in eurem Leben einen Einfluss hat, dem ihr unbewusst, vielleicht ganz unreflektiert einfach so nachgebt. Aber dann seid ihr schon nicht mehr frei. Von daher benutzt die Dinger gern weiter, das ist euer Thema, nicht meins. Aber um zu sensibilisieren, wie harmlos, wie belanglos solche Themen in unserem Leben anfangen. Und da gibt es ganz andere Beispiele. Und Gott hat uns einen Gegenentwurf gegeben, der sagt, Leute, Sucht führt immer in Abhängigkeit. Sucht führt niemals in Freiheit. Ihr werdet Sklaven, so hat Paulus das mal formuliert, letztlich. Aber dazu seid ihr nicht berufen worden. Ich habe euch Menschen berufen, dass ihr freie Leute seid. Eine freie Gesellschaft bilden könnt. Keine Diktatur, keine Abhängigkeit. Nicht abhängig von falschen Mächten und falschen Einflüssen. Ihr seid berufen, als freie Menschen zu leben. Und so war es doch von Anfang an gedacht. Dietrich Bonhoeffer wird in diesem Buch zitiert und seinen Entwurf oder seine Auslegung des Sündenfalls will ich hier einmal ganz kurz zu Wort kommen lassen. Die Bäume in der Mitte des Gartens, ja, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis, die stehen dafür, dass die Mitte und der Ursprung unseres Lebens unverfügbar sind. Bedeutet, wir Menschen haben eine Grenze und diese Grenze gibt uns eine große Freiheit. Wir sind nicht der Mittelpunkt von allem. Unsere Würde besteht darin, dass wir auf diese Mitte hin bezogen sind. Und von daher dürfen wir leben. Gott sagt, ich bin die Mitte und ich gebe euch diese Freiheit. Und es ist Gnade, dass ihr wissen dürft, ihr verdankt euer Leben nicht dem, was ihr leistet. Nicht eurer Bildung, nicht eurer Herkunft, sondern ihr verdankt euer Leben meiner Gnade. Ich will mal ein anderes Bild entwickeln hier, ganz einfach. Stellt euch mal vor, ihr habt einen schönen Wanderweg, der ist 1 Meter breit. Und dann kommt er an eine tiefe Schlucht und da geht eine Brücke drüber. Und diese Brücke ist 1 Meter breit und 183,7 Meter hoch. Da könnt ihr doch drüber gehen, weil auf der anderen Seite geht der Wanderweg weiter. Ist kein Problem. Nur diese Brücke hat kein Geländer, weder rechts noch links. Und 183,72 Meter geht's runter. Wer von euch, jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch läuft da drüber? Ich sehe nicht viele Hände. Ah, doch, wir beiden gehen mal in den Dolomiten wandern. Du bist die richtige Partnerin. So, wenn ich jetzt aber sage, da ist rechts und links ein Geländer dran, wer würde dann über die Brücke gehen? Das sind auf jeden Fall mehr. Und Gott sagt, ich will die Mitte eures Lebens sein und ich gebe euch deswegen Grenzen. Und diese Grenzen schützen euch. Und wenn ihr euch innerhalb dieses Rahmens bewegt, dann ist euer Leben frei. Niemand wird sich beschweren bei so einer Brücke, dass ein Geländer ist. So ein Dreck aber auch. Ja? Oder ihr seht es auf der Autobahn, dass dann so plötzlich Geschwindigkeitsbegrenzung, weil keine Fahrbahnmarkierungen da sind, oder? Hast du 3 Fahrspuren und nichts wird gekennzeichnet. Da bin ich gerade gestern, ich war auf dem Bundestag da, unserer Gemeinden, bin ich hinter einem hergefahren, da hinten in der Nähe von Eversbach, da ist die große Autobahnbrücke, wurde was gemacht, da gab es keine Fahrbahnbegrenzungen. Da ist vor mir einer hergefahren, da hast du genau gesehen, der wusste nicht, wo er hin sollte. Sobald die Brücke vorbei war und die Fahrbahnmarkierungen da waren, zupp, war er wieder schön, natürlich mittig vor mir. Also anderes Thema. Ja? Das heißt aber, diese Begrenzungen geben uns die Freiheit, zum Beispiel in Ruhe dahin zu fahren. Und so ist das mit diesem Baum des Lebens, dem Baum der Erkenntnis auch. Gott hat gesagt, das ist eine Grenze für euch. Und das bedeutet, ich bin die Mitte, ich gebe euch Halt, ich gebe euch Freiheit, versucht das. Aber jetzt sind die Menschen in die Mitte getreten. Und damit haben sie diese Grenze nicht mehr. Als Geschöpfe hätten wir in guten Grenzen leben können, aber wir haben es zerstört. Und damit wurden wir grenzenlos, damit wurden wir auch gottlos. Und deswegen leben wir nicht mehr aus einer geschenkten und aus einer Freiheit, aus einer endlichen, sondern in einer angemaßten, in einer grenzenlosen Freiheit. Und das überfordert uns Menschen. Ja, wenn du nach allen Seiten offen bist, bist du auch nicht mehr ganz dicht. Wir brauchen einen Rahmen, in dem wir uns entfalten können. Und wenn es kein guter Rahmen ist, Sucht verändert und verkleinert den Rahmen immer weiter. Was dann? Und so erleben wir eine Grenze, die ursprünglich Halt geben sollte, als eine Einschränkung, als eine Bedrohung. Bonhoeffer hat es so formuliert, und nun ist die Sucht des Menschen zu leben maßlos. Es fasst ihn ein namenloser Durst nach dem Leben. Und es wird alles ausprobiert. Und manches ist eben nicht so gut. Und Christus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin Licht der Welt. Bei mir ist es hell. Bei mir bekommt ihr das, was eure Seele braucht. Nur, das hört sich doch so moralinsauer an, oder? Die Christen, wenn wir die angucken, da wollen wir doch nicht hin. Da sind wir übrigens auch selber schuld zum Teil, ja? Deswegen will ich am Schluss noch ein paar Schritte zur Freiheit vorstellen und anbieten bei diesem Thema Sucht. Es ist zu ernst, als dass wir damit einfach so handeln könnten. Ich glaube, ein erster Schritt zur Freiheit, zu einem Leben in Vertrauensbeziehungen wäre, dass wir Sucht tatsächlich als eine Sünde anerkennen. Egal, wo du dich in diesem Moment befindest, ob das ganz harmlos ist, was bei dir gerade so, ja, da bin ich dann schon ein bisschen abhängig von oder so, oder ob es vielleicht etwas anderes ist, was dich total runterzieht und wo du dich gar nicht drüber outen kannst. Egal, worum es geht, der erste Schritt für dich als Kind Gottes, als Christ ist, dass du Sucht als einen Zusammenhang mit Sünde siehst. Weil da geht es nicht um Moral, da geht es nicht um Zusammenreißen, da geht es nicht darum, dass du ein Drecksack bist und dass du dich schämen musst, sondern da geht es darum, dass Sünde tötet, aber dass es jemanden gibt, der Sünde besiegt hat und dieser jemand ist barmherzig. Das bedeutet, egal wer von euch jetzt hier hockt und sagt, wenn der wüsste, wenn die anderen wüssten. Glaubt ja nicht, ihr könntet das zusammenreißen, glaubt ja nicht, dass ihr durch das Lesen eines weiteren Buches, glaubt ja nicht, dass ihr durch irgendeine Therapie von dieser Sache freikommt. Ihr kommt frei, wenn ihr feststellt, da habe ich etwas in meinem Leben, das hat mit Sünde zu tun. Das ist nicht dieses Vertrauen, dass Gott mir das gibt, was ich brauche in meinem Leben. Und dabei können wir dann Barmherzigkeit lernen. Denn das, was das Neue Testament Sünde nennt, funktioniert ja genau wie Sucht. Wir werden betrogen, wir bekommen Glücksgefühle vorgegaukelt und letztlich lassen diese sich nie stillen. Da findet dann Selbstbetrug, Verlust von Wahrhaftigkeit und Selbstachtung statt. Und wie gesagt, wir bekommen das mit moralischen Kategorien, mit Gesetz und mit Strafe nicht in den Griff. Sünde zeigt, wie Sucht funktioniert. Wenn wir also von Sünde sprechen, wenn wir von Sucht reden, dann sehen wir auch die Möglichkeit der Vergebung, die Chance der Überwindung. Heilung ist da. Und natürlich sind wir hier nicht alle suchtkrank. Leute, das möchte ich damit überhaupt gar nicht ausdrücken. Aber wenn wir ehrlich sind, keiner von uns kann sich dieser Thematik wirklich entziehen. Irgendwo sind wir alle gefährdet. Das wäre der erste Gedanke. Der zweite Schritt, den wir gehen könnten in einem solchen Fall, wäre, dass wir uns unsere Ohnmacht eingestehen. Dass ich mir sage, ich hab's nicht oder ich hab's nicht mehr im Griff. Es ist umgekehrt. Es hat mich im Griff. Ich habe mein Ziel, nämlich Freiheit, ein freier Mensch zu sein, das habe ich verfehlt. Ich kann nur einem Herrn dienen und ich diene im Augenblick dem Falschen. Und auch hier wieder das Thema Barmherzigkeit mit dem Ausblick auf Vergebung, auf Wiederherstellung. Wir reden an keiner Stelle von Moral, von Gut, von Böse. Und im Blick auf Jan Ullrich gilt diese Aussage eines engen Vertrauten, der ihn jahrelang begleitet hat. Er sagt über Jan Ullrich, er hat noch nie erkannt, dass er etwas ändern muss. Und diese fehlende Selbsterkenntnis zieht sich durch sein ganzes Leben. Und ein Journalist schreibt, jetzt ist die letzte Chance für diesen Mann, aus seinem Leben noch einmal was zu machen. Aber Selbsterkenntnis gehört auf jeden Fall dazu. Hör auf, dir selbst was vorzumachen. Ich schaffe das. Ein dritter Schritt auf dem Weg in die Freiheit wäre der Weg in die Öffentlichkeit, der Weg in die Gemeinschaft. Es geht ja nicht nur um die Erkenntnis, sondern auch um die Mitteilung. Wer seine Wunde zeigt, kann geheilt werden. Ne? Wer redet, dem kann geholfen werden. Wenn du nicht sagst, was du brauchst, kann ich es auch nicht geben. Wenn ich nicht zum Arzt gehe, kann ich dir auch nicht eine Medikation vorschlagen. Und daher kommt dieses Thema von Beichte und Buße. Das hat ja schon einen negativen Charakter. Nicht? Und natürlich gibt es auch Gründe dafür. Aber wenn Johannes sagt, wenn ihr eure Schuld bekennt, so ist Gott treu und gerecht und vergibt das alles. Das heißt, das Wort von Christus in einem anderen, der sagt, dir ist deine Schuld vergeben.
Die hat eine solche Macht, das ist ganz was anderes, als wenn ich sage, ach Herr, es tut mir leid, ich habe es wieder getan. Aber keiner weiß es. An dieser Stelle, wer seine Wunde zeigt, wird geheilt. Die Offenheit für eine Begegnung ohne Masken ist das Geheimnis. Und für uns Christen heißt das, wie ich in den letzten Predigten oft und oft betonte, du bist ein Heiliger, der auf dem Weg zum Ziel in eine Sackgasse gekommen ist. Mehr nicht. Und jetzt stehen wir als deine Mitheiligen zu dir, nicht gegen dich. Wir helfen dir, wir begleiten dich. Wir sagen nicht, du bist eine arme Socke, ich bin viel besser als du, sondern wir sagen, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir sind Heilige, wir sind von Gott berufen, Menschen zu sein, die in Freiheit leben. Und du hast jetzt ein echtes Problem. Und wir lösen das. Schuld kann vergeben werden. Ein Neuanfang kann gemacht werden. Und durch die Kraft, die Gott dir gibt, nicht die du dir selbst anmaßst, kann sich dein Leben ändern. Und wir haben das schon oft und oft erlebt. Zum Beispiel, die anonymen Alkoholiker machen genau das. Da musst du dich outen. Und da ist die Kraft der Gemeinschaft das, was einem Menschen hilft, über seine Sucht hinwegzukommen. Könnten wir Gemeinde sein, in der das möglich ist, dass wir so miteinander unterwegs sind? Ein vierter und vorletzter Punkt, es geht um die Übernahme von Verantwortung. Wenn ich meine Ohnmacht eingestehe, dann kann ich auch Verantwortung übernehmen. Natürlich gibt es schlechte Umstände und Voraussetzungen. Wer weiß, aus welchem familiären Hintergrund du kommst? Wer weiß, welche gesellschaftliche Situation dir einen denkbar schlechten Start ins Leben ermöglicht hat? Wer weiß, welche persönliche Behinderung, welcher Schicksalsschlag dich dahin geführt hat, wo du heute stehst? Okay. Aber wenn du Verantwortung übernimmst, sagst du, das ist mein Leben. Und mit dem, was ich jetzt habe, und mit dem, was Gott mir an Gnade gibt, und was ich von Menschen, die um mich herum sind, Brüder und Schwestern, Christen, an Zuneigung und Unterstützung erfahre, werde ich das schaffen. Ich übernehme für mein Leben Verantwortung, sage nicht, der ist schuld, dass ich heute hier bin. Und das gibt dir deine Freiheit zurück. Nicht sofort, aber Stück für Stück und Schritt für Schritt. Und ich kann als Christ umso eher für mein Leben Verantwortung übernehmen, weil ich weiß, in Jesus habe ich einen Fürsprecher. Er wird für mich kämpfen. Er verurteilt nicht, wie es manch anderer vielleicht schon getan hat. Und schließlich und letztens Vergebung und Überwindung. Hier zeigt sich, welche Möglichkeit wir als Gemeinde, die Gemeinschaft der Heiligen, haben. Ein Zitat von Matthew West in einem Interview zu einem seiner Lieder, wir hören das nachher gleich zitiert, der sagt, die große Nachricht ist, dass das Ziel nicht Perfektion ist. Darum geht es hier überhaupt nicht. Sondern dass wir Christen der Beweis sind für einen perfekten Gott. Wenn du sagst, ich bin der lebendige Beweis, dass Gnade jedes Mal gewinnt, dann sagst du damit auch, ich bin zwar weit davon entfernt, dass ich perfekt bin, aber ich will dir von einem Gott erzählen, der vollkommen ist und der dich in deiner Situation sieht. Und wenn es in deinem Leben etwas gibt, was man als Sucht, als süchtiges Verhalten bezeichnen könnte, dann kannst du davon frei werden. Und ich habe gelernt, ist, wenn wir eine Rolle im Leben von anderen spielen und wir auf diese Weise miteinander unterwegs sind, helfend, ratend, begleitend, nicht verurteilend, einander uns anvertrauen, nicht jedem, sondern vielleicht einem Menschen. Und dazu möchte ich euch ermutigen, wenn jemand von euch mit dieser Thematik etwas zu tun hat, bleibt nicht allein, geht den Weg der Freiheit. Seid ihr dazu bereit? Gott segne euch dazu. Amen.